Herzlich willkommen bei How to Hochschule, dem Podcast der Hochschule Rhein-Waal. In dieser Reihe dreht sich alles um Veränderung in Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft. Ich spreche mit Menschen aus der Hochschule, die mit ihrer Arbeit Brücken bauen, neue Perspektiven beleuchten und konkrete Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit entwickeln. Ich möchte herausfinden, wie Veränderung gelingen kann, interdisziplinär, praxisnah und mit dem klaren Ziel, einen positiven Wandel in Gesellschaft und Umwelt zu gestalten. Viel Spaß beim Zuhören! Für das heutige Interview freue ich mich, Jakob Lemp begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Jakob.
Hallo, schön hier zu sein.
Jakob ist seit 2012 Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Internationale Beziehungen an der Hochschule Rhein-Waal. Er forscht unter anderem zu Themen wie europäischer Integration, europäischen Parteiensystemen und Populismus. Jakob, seit einigen Jahren forschst du zudem zu den Entwicklungen der politischen und gesellschaftlichen Systeme zentralasiatischer Länder. Zentralasien hat in den Jahren 1990-1991 eine fundamentale Transformation durchlebt. Kannst du uns hierzu einen kurzen Überblick geben und darauf eingehen, wie die unterschiedlichen zentralasiatischen Länder diese Transformation bewältigt haben?
Ja, das war in der Tat ein vollkommener Systembruch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Man kam aus der kommunistischen, planwirtschaftlich organisierten Sowjetunion und die Sowjetunion ist zusammengebrochen und plötzlich fanden sich diese fünf zentralasiatischen Länder irgendwie allein übrig. Die waren dann plötzlich unabhängig, zum Teil gar nicht so sehr, weil sie selbst in die Unabhängigkeit wollten, zum Teil einfach, weil die Sowjetunion zusammengebrochen ist und man dann gucken musste, wie man selber einen neuen souveränen Staat aufbaut. Das war natürlich eine radikale Veränderung in ganz vielen Bereichen, politisch, ökonomisch, neue Regierungen mussten aufgebaut werden und so weiter. Und jetzt das Interessante für mich ist eigentlich zu beobachten, wie unterschiedlich diese fünf Staaten mit der Situation umgegangen sind. Kasachstan ist dann so ein bisschen in einen moderaten Autoritarismus übergegangen, hat es wirtschaftlich eigentlich ganz gut hinbekommen. Kirgisistan hat eher mehr Turbulenzen gehabt, hat dann aber auch demokratische Züge so ein Stück weit in das politische System eingebaut. In Tadschikistan gab es einen grausamen Bürgerkrieg mit vielen Toten. Usbekistan hat eine starke autoritäre Diktatur aufgebaut und in Turkmenistan haben wir die Entwicklung hin zu einem vollkommen abgeschotteten, eigentlich fast schon totalitären politischen System gesehen. Und das ist für mich einfach interessant zu sehen, dass von einer Ausgangslage, die eigentlich relativ gleich oder ähnlich war in diesen fünf Ländern, sich doch ganz unterschiedliche Transitionspfade ergeben haben und das zu erforschen, das habe ich mir vorgenommen und das mache ich seit einiger Zeit.
Genau, jetzt bist du ja auch schon ein bisschen drauf eingegangen, warum das dein Interesse geweckt hat, aber was hat denn ursprünglich dein Interesse an diesem Forschungsthema geweckt?
Ja, also neben dem inhaltlichen Interesse, wie geht das weiter, wenn so ein Staat wie die Sowjetunion zerfällt für die dann Nachfolgestaaten, war es auch einfach Zufall. Ich bin vor einigen Jahren angesprochen worden von einer Universität in Almaty, der größten Stadt in Kasachstan, der deutsch-kasachischen Universität, und die suchten einfach Unterstützung beim Aufbau von Studiengängen, auch bei einem Aufbau von dem Studiengang, den ich hier in der Hochschule Rhein-Waal betreue, internationale Beziehungen. Und ich dachte mir, ich war noch nie in Kasachstan, das interessiert mich aus vielen Gründen und da helfe ich gerne mit. Und das ist eigentlich der Beginn gewesen dafür, dass ich einfach oft dort war und nach wie vor oft dort bin. Und so hat sich dann auch das Forschungsthema entwickelt, weil ich dachte mir, wenn ich schon dort immer wieder mal bin, ja, dann kann ich auch dazu wirklich forschen, wie sich die politische Situation insbesondere in den Ländern ergeben hat.
Genau, jetzt bist du ja auf die Entwicklungen seit den Jahren 1990, 1991 schon eingegangen und ja, wie sich die unterschiedlichen Länder eben entwickelt haben. Was würdest du sagen, wo steht Zentralasien heute?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil Zentralasien oder diese zentralasiatischen Staaten ja schon aus der Erfahrung kommen, so einen radikalen Wandel durchlebt zu haben, eben 1990, 91. Und jetzt stehen diese Länder im Grunde vor vielleicht nicht ganz so einer dramatischen Umweltsituation, aber doch vor einer neuen Herausforderung, dass sie ganz vieles neu überdenken müssen. Das hat mit dem Klimawandel zu tun, mit der Austrocknung des Aralsees, wo im Grunde bislang auch beispielsweise in Usbekistan das Modell war, dass man mit dem Wasser aus dem Aralsee das sonst in den Aralsee geflossen wäre, Bewässerung von Baumwollfeldern betreibt. Und mit den Änderungen durch den Klimawandel gibt es an der einen oder anderen Stelle schon jetzt diese Möglichkeit nicht mehr. Und dann heißt Klimawandel natürlich für Zentralasien, insbesondere für Turkmenistan und Kasachstan auch, man muss sich überlegen von dem Modell, das bisher eigentlich ganz gut funktioniert hat. Ich verkaufe Öl und Gas an Europa oder an andere Staaten, die das abkaufen, wegkommt. Weil im Grunde sind ja insbesondere Kasachstan und Turkmenistan so ein bisschen wie die Staaten am Golf. Sie erwirtschaften einen Großteil ihres Wohlstands aus dem Export von Energie, von fossiler Energie und fangen seit einiger Zeit ganz massiv an, darüber nachzudenken, wie kann man eigentlich das Erfolgsmodell, das es dort schon ökonomisch gegeben hat, in eine Zeit nach dem fossilen Zeitalter retten. Was kann ich dann verkaufen, wenn nicht mehr Öl und Gas? Und das ist eine riesige Herausforderung, wo man auch noch nicht ganz klar absehen kann, wo geht das hin?
Wenn wir einen Blick auf die Gesellschaft werfen, was würdest du sagen, welche Verbindung siehst du zwischen deiner Forschung und gesellschaftlicher Veränderung als übergreifendes Konzept? Welche Potenziale ergeben sich daraus und vor welche Herausforderungen stellt dich das gegebenenfalls auch?
Es ist Zentralasien, wie andere postsowjetische Länder auch oder wie andere auch osteuropäische Länder, wie ja im Grunde auch das Beispiel der DDR innerhalb Deutschlands, das sind alles eigentlich sehr gute Case Studies dafür zu erleben, wie was es mit einer Gesellschaft macht, wenn eigentlich das jahrelang, jahrzehntelang für sehr sicher geglaubte plötzlich zusammenbricht und einfach weg ist. Und das geht dann nicht nur darum, dass eine Verfassung neu geschrieben werden muss oder politische Institutionen anders aufgebaut werden müssen, sondern das macht natürlich auch auf allen gesellschaftlichen Ebenen was, in der Ökonomie, aber natürlich auch einfach bis hin zum einzelnen Menschen, der sich in einer völlig neuen Welt neu orientieren muss. Das passiert an anderer Stelle auch, aber für diese Erfahrung, wie so ein Systembruch eigentlich auf den Einzelnen wirkt, dafür sind die zentralasiatischen Staaten auch gute Beispiele und Case Studies, wo man viel lernen kann, nicht nur über Zentralasien, sondern über Systemwandel, über Transformation insgesamt.
Jetzt bist du ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder im Rahmen deiner Forschung und zu Kooperationszwecken nach Zentralasien gereist. Wie hast du denn dabei lokale Organisationen und Gemeinschaften in deine Forschung einbezogen?
Ja, es ist zunächst mal völlig klar, ich kann nicht als relativ alter, relativ weißer Mann aus Deutschland nach Zentralasien fahren und denen die Welt erklären. Das ist nicht die Forschung, die sinnvoll ist aus meiner Sicht. Natürlich geht das nur in Kooperation mit Leuten, die vor Ort sind, die auch vor Ort forschen. Zunächst war mein Ansprechpartner dort unsere Partneruniversität. Ich habe inzwischen dort ein großes Netzwerk an Hochschulen, an Bildungsinstitutionen, nicht nur in Kasachstan, auch in Kirgisistan, in Usbekistan, wo eben sehr viel Austausch auch stattfindet. Mit den, sagen wir mal, das, was man in Deutschland als NGOs vielleicht kennt, als Vereine, als zivilgesellschaftliche Organisationen, das alles ist sehr viel schwieriger in Zentralasien. Es sind vielleicht ein kleines bisschen mit der Ausnahme Kirgisistans alles Diktaturen. Und Diktaturen, die so eine ganz freie Entwicklung von Zivilgesellschaft einfach nicht zulassen. Und deswegen ist es sehr schwer, dort wirklich kasachische oder kirgisische oder usbekische NGOs zu finden, die auch wirklich frei sind von staatlicher Kontrolle. Ich habe das trotzdem immer wieder versucht, so ein Stück weit gelingt es auch. Wo es sehr gut gelingt, ist die Kooperation mit den kulturellen Mittlerorganisationen aus Deutschland, ja, dem DAAD, den politischen Stiftungen, die alle vor Ort präsent sind, auch mit eigenen Leuten. Ja, das ist alles gut möglich. Und ich habe jetzt einfach den Vorteil, dass wir ja auch viele Studierende aus mehreren zentralasiatischen Staaten bei uns haben, bei denen ich dann Abschlussarbeiten betreue, die dann selbst auch so ein bisschen in der Szene, in der zivilgesellschaftlich sich organisierenden Szene in Zentralasien aktiv zeigen, wo ich dann einfach dadurch einen Zugang manchmal bekomme, den ich ansonsten überhaupt nicht kriegen würde. Das halte ich für ganz zentral, dass man nicht Forschung vom UFO aus macht, sondern dass man hingeht und auch weiß, wovon man spricht, im Sinne von selbst mit Leuten im Austausch zu sein.
Jetzt bist du ja auch schon ein bisschen auf strukturelle Hürden eingegangen, eben in auch deiner praxisnahen Forschung. Was würdest du sagen, wie kann es denn deiner Meinung nach gelingen, eben genau diese praxisnahen Forschungsergebnisse zu entwickeln, die aber gleichzeitig wissenschaftlich fundiert sind?
Ja, man muss wissen, das Bildungssystem in zentralasiatischen Ländern ist anders organisiert und auch nach wie vor in vielen Feldern ein bisschen einfach auf einem anderen Niveau, als wir das vielleicht in westlichen Ländern kennen. Es ist anders. Darauf muss man sich einlassen und deswegen geht's neben dem praxisnahen Forschen schon auch erstmal darum, Bildungsinstitutionen zu stärken, wirklich international anerkannte Forschung auch zu machen. Also das ist das eine. Aber klar ist, wir sind Fachhochschule, wir als Hochschule Rhein-Waal, und das ist ein Modell, das es ja in vielen Staaten außerhalb Deutschlands, in manchen gibt es das, aber in vielen gibt es das auch nicht. Und da ist das Interesse riesig, dass man eben wirklich diese Verbindung von Theorie und Praxis, von Wissenschaft und angewandter Wissenschaft macht, da gibt es sehr viel Nachfrage. Also deswegen haben auch die Bildungsinstitutionen, die Hochschulen in zentralasiatischen Ländern häufig den Auftrag, nahe an der Praxis zu forschen. So richtige Hardcore-Grundlagenforschung ist dort eher selten. Von daher ist es was ganz Selbstverständliches. Und da jetzt in meinem fachlichen Bereich heißt praxisnahe angewandte Forschung ja gerne dann auch Politikberatung. Und genau in diesem Transfer unseres Wissens in die politischen Institutionen rein, dort gibt es viel Nachfrage und dort arbeiten wir auch eng zusammen mit den kulturellen Mittlerorganisationen, mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Konrad-Adenauer-Stiftung, anderen Stiftungen, sodass das, was wir erforschen, auch nachgefragt wird. Und dann auch auf deutscher Seite ist es auch so, dass Zentralasien als Region für Deutschland, für Europa an Wichtigkeit massiv zugenommen hat, insbesondere nach dem Krieg in der Ukraine und nachdem dann viele Partnerschaften mit russischen Partnern eben schwächer geworden sind oder ganz aufgehört haben. Und dann haben sich viele Institutionen in Europa gesagt, dann kooperiere ich eben mit zentralasiatischen Institutionen. Von daher ist unsere Forschung über die politischen Systeme in Zentralasien auch etwas, wo ich merke, da gibt es ganz viel Nachfrage in Deutschland.
Jetzt bist du ja gerade auch auf die Verbindung zu Deutschland und zu Europa eingegangen. Gibt es denn auch eine Verbindung zwischen deiner Forschung in und über Zentralasien und der Region Niederrhein? Siehst du hier eine Verbindung?
Ja, da gibt's sehr viel Verbindungen. Häufig redet man von den Russlanddeutschen und so weiter, aber viele derer, die man vielleicht so ein bisschen pauschal unter Russlanddeutsche zusammenfasst, haben eine Biografie, die auch in Zentralasien stattgefunden hat. Viele deutschsprachige, sich vielleicht ein Stück weit auch mit Deutschland identifizierende Menschen sind ja in zentralasiatischen Staaten gewesen, haben dort lange gelebt, teils freiwillig, teils aber auch einfach unfreiwillig aus der Situation im Zweiten Weltkrieg heraus und danach in der Sowjetunion und sind dann, als das möglich war, mit der Öffnung in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen. Erstaunlich viele Menschen leben hier am Niederrhein oder sonst wo in Deutschland, die in Kasachstan geboren worden sind oder vielleicht in Kirgisistan geboren worden sind. Das heißt, hier gibt's schon ja diese biografische Verbindung hin nach Zentralasien. Wir haben jetzt natürlich hier an der Hochschule Rhein-Waal ganz stark Verbindung, weil wir auch ein Doppelabschlussabkommen im Fach internationale Beziehungen mit einer Partnerhochschule in Kasachstan haben. Wir haben viele Studierende aus zentralasiatischen Staaten, vor allem Kasachstan, in Deutschland an unserer Hochschule. Also da gibt es ganz viel Verbindung und natürlich das, was ich meine mit dem Zuwachs an Bedeutung für Deutschland, für Europa, was die Gesamtregion Zentralasien angeht, das gilt natürlich auch für den Niederrhein, gerade in militärischer Hinsicht. Ja, also geostrategische Bedeutung Zentralasiens ist gestiegen. Wir haben hier am Niederrhein Institutionen im sicherheitspolitischen Bereich. Wir haben in Nordrhein-Westfalen Rüstungsindustrie. All das ist was schwierig ist und so diskutiert werden kann, aber wo es jedenfalls eine Zunahme an Interesse auch am Niederrhein, an der Region Zentralasien gibt.
Jetzt beschäftigst du dich ja im Rahmen deiner Forschung seit vielen Jahren mit Begriffen wie Transformation, Veränderung und eben auch gesellschaftlichem Wandel. Hat sich denn über die Jahre dein Verständnis von gesellschaftlichem Wandel verändert?
Absolut. Ich meine, ich bin Politikwissenschaftler. Am Beginn meiner Überlegungen zu diesem Thema stand aus heutiger Sicht würde ich fast sagen, naive Idee, also Transformation heißt, man reformiert die Verfassung, man baut das politische System um, man ändert die Verfahren, man ändert die Institutionen. Das ist die formalen politischen Institutionen. Das ist alles richtig und wichtig und das ist ja in Zentralasien auch schön dokumentierbar und passiert im Lauf der Jahre, aber gesellschaftliche Veränderung geht natürlich darüber hinaus. Und diese politischen, verfassungsmäßigen, formalen Veränderungsprozesse haben Effekte für den ganz normalen einzelnen Menschen. Und diese quasi psychologische, aber natürlich auch die ökonomische, die gesellschaftliche Dimension, die rückt jetzt bei mir so interessensmäßig einfach immer stärker in den Vordergrund. Neben dem, was ich immer noch betreibe und wo ich mich eigentlich auch sozusagen fachlich am meisten zu Hause fühle, einfach dem Wandel politischer Systeme selbst und ihrer formalen Institutionen.
Gibt es denn Veränderungsprozesse, die du ganz konkret mit deiner Arbeit anstoßen oder auch unterstützen willst? Und wenn ja, wie gehst du das an?
Tja, ich definiere mich vor allem als Wissenschaftler. Natürlich auch als Wissenschaftler mit Transfer Überlegungen, aber ich definiere mich nicht als Aktivist. Und das ist auch schwierig in zentralasiatischen Ländern, wo man, wenn man dort so ein aktivistisches Mindset mitbringt und sagt, ich will forschen, will aber eigentlich dort die Gesellschaft verändern, das ist schwer. Das will ich eigentlich auch nicht. Das, glaube ich, funktioniert auch nicht, dass ich dorthin gehe und dort die Gesellschaft verändere. Das ist nicht meine Rolle. Von daher, natürlich habe ich auch ein eigenes Wertesystem und ich persönlich finde Demokratie eine gute Sache und Diktatur eine schlechte Sache, aber ich glaube, dass es schwierig ist, dass so direkt diese Veränderungen jetzt in einer anderen Region anstoßen zu wollen. Gleichzeitig, mein letztes größeres Buch war zum Thema die Rolle der Europäischen Union in Zentralasien und die aktuelle EU-Strategie hat im Grunde so ein bisschen so ein Ansatz. Ja. Man will dort unterstützen, hin zu mehr rechtsstaatlichen Verfahren, hin zu mehr Verfassungsstaatlichkeit, hin zu mehr Menschenrechte als Thema in Zentralasien. Das sind alles Dinge, die ich für sehr wichtig halte, aber ich bin Wissenschaftler und nicht Aktivist.
Um einen Blick auf die letzten Jahre, also auch eben deine vergangenen Forschungsjahre zu werfen, würdest du sagen, dass es irgendwelche sichtbaren Effekte oder auch unerwarteten Erkenntnisse aus deiner bisherigen Arbeit zu den politischen Systemen Zentralasiens gibt?
Also Effekte im Sinne von, ich habe ein Buch geschrieben, daraufhin hat sich die Gesellschaft Kasachstans massiv transformiert. Soweit würde ich definitiv nicht gehen. Also ich kann meine Rolle da schon richtig einschätzen und die ist nicht die eines Weltbewegers. Aber ja, ich sehe zum Beispiel, wir arbeiten viel mit dem Auswärtigen Amt zusammen hier in Deutschland. Im Auswärtigen Amt wird Forschung über Zentralasien seit, sagen wir mal, 4 Jahren insbesondere sehr interessiert entgegengenommen. Wir sind im engen Austausch mit Akteuren im DAD, im Auswärtigen Amt, wo man schon sieht, die sind interessiert an auch meiner Forschung oder unserer Forschung über Zentralasien. Von daher, dort habe ich schon Veränderungen gesehen oder zumindest Nachfrage gesehen. Und auf der kleineren Ebene, einfach jetzt in dem Bereich Hochschulkooperation, dort gibt es ganz viel Veränderungen. Also die Studiengänge dort, die mit denen wir insbesondere kooperieren, die haben sich verändert, aus meiner Sicht zum Positiven hin verändert. Die Zusammenarbeit auch auf der Ebene mit zum Beispiel Betreuung studentischer Abschlussarbeiten ist was immer wieder auch, wo mir die Studierenden sagen, hier gibt es wirklich im Kleinen Veränderungen. Ich habe Abschlussarbeiten zum Beispiel betreut im Bereich LGBTQ-Community in Kasachstan. Das ist etwas, was legal ist, offiziell toleriert wird, aber eigentlich kulturell oder auch von politischer Seite her jetzt nicht besonders gepusht wird. Und da zu sehen, wie sich einzelne Studierende engagieren und dann auch auf ihrer Ebene was zu bewirken und da einen kleinen Beitrag zu leisten, sei es durch eine Abschlussarbeitenbetreuung oder Unterstützung, Beratung auf dieser Ebene. Ja, das sehe ich und das sind auch die Punkte, wo ich dann manchmal denke, lohnt sich.
Es lohnt sich, dran zu bleiben. Da wir schon zum Ende unseres Interviews kommen, möchte ich jetzt doch mal mit einer letzten Frage abschließen und einen Blick in die Zukunft werfen. Was würdest du sagen, wo siehst du das größte Veränderungspotenzial oder auch die größte Herausforderung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten für Zentralasien?
Für Zentralasien insgesamt, glaube ich, ist die größte Herausforderung zurzeit der Klimawandel. Und zwar nicht nur, weil es trockener wird in vielen Gegenden, sondern eben auch, weil Klimawandel bedeutet, hat sich die Welt auf den Weg gemacht in eine Welt, in der weniger Kohle und Gas und Öl verbrannt wird. Und das sind einfach nach wie vor in Kasachstan, in Turkmenistan die zentralen Exportgüter. Kasachstan und Turkmenistan müssen sich vollkommen neu erfinden, was ihr ökonomisches Modell angeht. Und das ist nicht einfach. Das geht. Es gibt auch erste Überlegungen dazu. Große Windparks in Kasachstan. Man hat dort viel Land, das wenig besiedelt ist. Man hat dort viel Wind, man hat viel Sonne. Man hat mit dem Kaspischen Meer auch Wasser, wo man dann potenziell vielleicht irgendwann die Möglichkeit hat, grünen Wasserstoff herzustellen und den irgendwie, das ist alles technisch kompliziert, aber vielleicht nach Europa zu exportieren. Daran wird geforscht, daran forschen wir auch in Zusammenarbeit mit unserer Partner Hochschule in Kasachstan. Aber das ist natürlich eine riesige Herausforderung, der sich manche zentralasiatische Regierungen durchaus bewusst sind und die auch anpacken, aber da ist der Ausgang nach wie vor offen.
Vielen Dank, Jakob, für deine abschließenden Worte und die spannenden Einblicke in das Forschungsfeld Zentralasien. Ich bin ganz gespannt, wie sich deine Forschung in den kommenden Jahren weiterentwickelt und welche weiteren Themen und Themenfelder sich aufzeigen. Danke für den heutigen Austausch und alles Gute für dich.
Ja, danke. Spannendes Gespräch. Dankeschön.
Das war eine Folge von How to Hochschule, dem Podcast der Hochschule Rhein-Waal, in unserer Reihe rund um Veränderung. Ich hoffe, ihr konntet neue Perspektiven entdecken und Impulse für einen positiven Wandel mitnehmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast und teilt ihn mit anderen. Vielen Dank fürs Zuhören.